Grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Es begrüßt Sie ganz herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, wenn wir uns in der nächsten Stunde mit unserem Gast aus Bolivien unterhalten, der sagt, meine Straßenkinder in La Paz brauchen eine Zukunft. Ich begrüße ganz herzlich hier im Münchner Radio Horeb Innenstadtstudio Pfarrer Josef Neuenhofer. In Bolivien wird er kurz und bündig Padre José genannt. Grüß Gott, Padre José.
Grüß Gott, Frau Böhler, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Seit fast 20 Jahren leben und wirken Sie, Padre José, jetzt schon in La Paz in Bolivien. Und wenn Sie jetzt die ersten Worte sprechen und auch schon anhand Ihres Namens ist zu erkennen, dass Sie kein gebürtiger Bolivianer sind. Wie verschlägt es einen Gladbacher, der auf dem Bückelberg aufgewachsen ist, nach Bolivien? Jetzt müssen Sie auch noch mal Bückelberg für mich aussprechen in Ihrem Dialekt.
Das ist einfach, das heißt Bückelberg, genauso wie Sie sagen. Ja, das ist die Heimat von Borussia Mönchengladbach, für all die vielen, die das vielleicht nicht wissen.
Und wie verschlägt es Sie nun als Gladbacher nach Bolivien in die Ferne?
Gut, das kann ich einfach beantworten. Ich habe schon als Kind, als Messdiener von der weiten Welt geträumt und auch davon geträumt, vielleicht mal Missionar zu sein und in die weite Welt zu gehen. Ich bin dann Priester geworden, Diözesanpriester, und ich wurde dann von der Aktion Adveniat ausgesucht. Ich durfte unter dem damaligen Leiter, dem Bischof Steele, zu dieser Peru-Kommission gehören. Ich wurde einmal im Jahr in meinen Ferien nach Peru geschickt und sollte Mitbrüder besuchen, sollte Projekte begleiten oder auch bei Projektabrechnungen dabei sein. Damals habe ich mich in die Kirche Südamerikas verliebt. Diese Kirche ist sehr arm, aber sehr menschennah, und das war mir sehr zugeschnitten. Ich habe immer gern im sozialen Bereich gearbeitet und immer gern und mit Freude mit einfachen und auch mit armen Menschen gearbeitet. Und dann habe ich in Südamerika diese volksnahe Kirche gesehen. Für mich muss eigentlich als Theologe der Weg der Kirche der Mensch sein. Und in erster Linie auch immer der arme Mensch, der zu kurz gekommene Mensch, der ungeliebte Mensch. Und ich habe in Südamerika diese volksnahe Kirche kennen und lieben gelernt und seitdem davon geträumt. Und
damit wir das besser verstehen, was heißt das für Sie, eine volksnahe Kirche, so im jetzt so gegenüberzustellen, unsere Kirche hier im Europäischen und in Deutschland?
Ja, mal so gesagt, in Deutschland erlebe ich eine sehr reiche Kirche, eine sehr vom einfachen Menschen weggerückte Kirche mit einer perfekten Infrastruktur, mit viel Geld, auch mit vielen Reichtümern innerhalb unserer Kirche. Wenn ich jetzt in eine Kirche komme, auf meinem Heimaturlaub, schon in der Sakristei, stößt mir das auf. Wir haben in ganz Bolivien keine Sakristei, die so ist wie in Deutschland, eine einfache Sakristei auf einem Dorf.
Also so von der Ausstattung her, vom Mobiliar her, auch vielleicht auch von den, man kann auch sagen, Kunstgegenständen.
Natürlich, und bei uns auch im personalen Bereich. Bei uns bekommt kein Diözesanpriester ein Gehalt oder keiner hat eine Krankenversicherung. Das dokumentiert einfach eine sehr arme Kirche, die aber sehr evangeliennah ist und sehr volksnah ist, und das hat mich immer fasziniert.
Die volksnahe Kirche, das ist Ihnen ins Auge gestochen bei Ihren ersten Besuchen in La Paz, die hat Sie angesprochen. Wie ging es dann weiter? Seit 93 leben Sie in La Paz. Das liegt ja nicht gerade auf Meereshöhe, das ist ziemlich hoch, ne?
Ja, wir leben auf 4000 Meter Höhe. Also unsere Stadt, der Stadtkern auf 3800 Meter, aber unser Flughafen auf 4100 Meter. Wir haben eine sehr dünne Luft, aber ein sehr sonniges, gesundes Klima, ohne Insekten, ohne Moskitos. Wenn man nach oben kommt, am ersten, am zweiten Tag ringt man ein bisschen nach Sauerstoff und dann akklimatisiert man sich und fühlt sich sehr wohl. So geht das mir jedenfalls.
Erzählen Sie uns noch etwas auch von den Anfängen.
Gut, ich habe nicht von Straßenkindern geträumt. Ich bin nach Bolivien gegangen, um Pfarrer einer armen Gemeinde zu sein. Und unser Erzbischof drüben hat mir eine arme Gemeinde anvertraut mit 40.000 Leuten. Und ich war der erste Seelsorger dieser Gemeinde. Ich hatte keine Kirche, ich hatte kein Pfarrhaus, ich hatte keinen Mitarbeiter, ich hatte kein Taufbuch. Ich habe wirklich buchstäblich bei Null angefangen. Aber das war für mich eine tolle Herausforderung. Sie müssen sich das so vorstellen, in Südamerika ist die Kirche präsent von der Eroberung durch die Spanier, die ja eine katholische Nation sind und waren. Und überall in den Stadtzentren ist die Kirche präsent durch Klöster, durch Kirchen, durch kirchliche Einrichtungen. Und wo die Stadt expandiert an den Rändern, da gibt es keine kirchliche Präsenz. Und so ein Armenviertel habe ich damals als Priester, als Pfarrer übernommen. Und das war eigentlich meine Sehnsucht, mein großes Glück. Und dann kam sehr bald der Erzbischof und hat mich gebeten, mich der Straßenkinder anzunehmen. Und ich habe ihm damals diesen Wunsch nicht erfüllt, weil ich einmal schon mein Alter hatte. Ich bin mit 54 Jahren nach Bolivien gekommen. Ich hatte eine riesige neue Gemeinde und der Schwabe sagt oder kennt das Wort Wursteln. Das heißt, man macht nachher überall ein bisschen, aber nichts Richtiges. Und dann habe ich gesagt, das wäre nichts für mich. Und dann kam er nach kurzer Zeit wieder mit seinem Weihbischof. Dann haben die beiden Bischöfe mich in die Mitte genommen. Und ich war schon die Minderheit und auch schon der Verlierer bei diesem Gespräch. Und dann kam wieder diese Bitte. Und dann habe ich Ja gesagt. Und dann wurde das große Glück, das Charisma meines Lebens. Das ist ja oft so, dass der Herrgott das macht, wo man sich gegen wehrt. Das wird nachher auch zum Segen für einen. Und so war das bei mir auch.
Und Sie wollen auch dort bleiben und dort Ihren Lebensabend verbringen?
Ja, natürlich. Ich bin verliebt in die Kinder und die Kinder in mich. Die brauchen mich und ich brauche auch diese Kinder. Ich arbeite mit zwischen 5.000 und 6.000 Straßenkindern, die niemand haben. Viele haben nie Mutter zu einer Frau oder zu Vater zu einem Mann gesagt. Das sind ausgesetzte Kinder, gefundene Kinder, Kinder, deren Mütter im Gefängnis sind und deren Vater dann verschwindet, wenn sie überhaupt einen gehabt haben. Und für die Kinder bin ich Bruder und Freund und Vater, alles zusammen.
Und wenn wir uns ausrechnen, 1993 sind Sie mit 54 Jahren nach Bolivien gegangen, dann dürfen Sie sich ja jetzt schon im Alter von über 70 Jahren schon langsam mal auf einen Ruhestand vorbereiten. Ist der noch in weiter Ferne? Wie
ja,
bereiten Sie ihn vor?
Ich wollte mich eigentlich mit 95 pensionieren lassen und wenn der Herrgott will, dann schon noch 10 Jahre leben.
Na, dann ist ja noch eine Weile Zeit, dass Sie für die Straßenkinder wirken. Aber Sie sind ja auch schon dabei, Menschen auszubilden, die Ihre Arbeit weiterführen. Und es gibt auch viele Menschen hier in Deutschland, die Sie unterstützen und unter anderem auch das Ehepaar Blomberg. Und Frau von Blomberg haben Sie heute mitgebracht.
Ja, ich bin seit vielen Jahren mit der Familie Blomberg befreundet. Das hat eine Geschichte. Diese Familie kam mit ihren 3 Kindern zu einer Auszeit nach Bolivien. Wir haben uns kennengelernt. Das war sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Die Frau Blomberg ist Ärztin. Sie hat bei uns im Krankenhaus gearbeitet. Ihr Mann ist Unternehmensberater und er hat mir ganz viele Dienste getan. Er hat bei uns gearbeitet und mich beraten in finanziellen, in organisatorischen, in strukturellen Dingen unserer Stiftung drüben. Und ich bin den beiden endlos dankbar und deshalb habe ich die Frau Blomberg heute mitgebracht.
Und Frau Isabel von Blomberg darf ich jetzt auch ganz herzlich begrüßen. Guten Tag, grüß Gott. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich natürlich sehr, hier bei Ihnen im Studio zu sein.
Wie sind Sie denn auf Padre José aufmerksam geworden? Seit wann kennen Sie ihn? Wo haben Sie ihn kennengelernt?
Das war ein bisschen eine Suche nach einem noch nicht ganz klaren Glück, was wir da angestrebt haben, indem wir entschlossen haben, wir machen ein Jahr Auszeit zwischen 2 Berufsphasen meines Mannes. Und wir haben dann gesucht nach einem sozialen Projekt, in dem wir beide eine sinnvolle Tätigkeit finden. Und obendrein ein Land, in dem wir mit damals noch 2, nicht 3 Kinder wie mittlerweile leben können für eine gewisse Weile. Und als Ärztin oder Kinderärztin ist es natürlich relativ leicht, sich sinnvoll in einem Entwicklungsland einzubringen. Für jemanden, der sich immer mit Unternehmensstrukturen und Geld und Ähnlichem beschäftigt hat, war das jetzt nicht ganz so naheliegend. Und wir kamen dann über die GTZ, also die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, auf die Straßenkinderorganisation von Arco Iris und dem Padre José. Und nachdem wir ein Telefonat mit ihm hatten, war eigentlich schon alles klar. Wir haben relativ schnell von beiden Seiten gefunden, das klingt, als wäre das genau das Richtige. Und das ist es dann auch wirklich gewesen und geblieben.
Und Sie haben dann eine Weile im Hospital Arco Iris mitgearbeitet. Und Pfarrer Neuenhofer, jetzt komme ich nochmal wieder zu Ihnen auch. Erzählen Sie uns von Ihren Straßenkinder. Es sind ja ungefähr 30.000 mit steigender Tendenz. Circa 10.000 dieser Kinder, könnte man sagen, sind durch Ihre Hände ganz bewusst gegangen in Ihren Einrichtungen. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Wie leben diese Kinder? Was sind das für Kinder? Was sind so ihre Probleme?
Die Kinder leben auf und von der Straße. Alle unsere Kinder brauchen Geld zum Leben, zum Überleben. Wir haben zum Beispiel 3.000 Kinder, die in unserer Millionenstadt La Paz Schuhputzer sind. Andere sind Zeitungsverkäufer oder Lastenträger auf dem Markt. Andere sind Parkwächter oder Autowäscher oder verkaufen Bonbons auf der Straße. Viele, viele Mädchen leben als Prostituierte. Ich weiß gar nicht, ob man das so in einem katholischen Sender sagen darf. Die Jüngsten sind 10 Jahre alt. Und sie verkaufen sich nicht, weil das böse Kinder sind oder weil sie sündigen wollen, sondern weil sie leben und überleben wollen. Sie verkaufen ihren jungen Körper für 80 Cent von einem Euro. Und die Hälfte dieses Geldes, also 40 Cent, ist für das Kind heute zum Leben, zum Essen, und die anderen 40 Cent bekommt der, in Deutschland sagt man Zuhälter, dieser Onkel. Die Kinder nennen ihn Ankel, den Engel, der auf so eine kleine Gruppe von Kinderprostituierten aufpasst, sie ins Geschäft schickt und dafür natürlich auch sein Geld kassiert. Das ist ganz traurig, aber alle unsere Kinder müssen Geld verdienen. Und wie gesagt, diese Kinder wachsen ohne jede emotionale Geborgenheit, ohne Bindungen auf. Und das ist das eigentliche Problem, wenn man in das Herz oder in die Seele eines Kindes schaut. Nicht der Hunger an einem Tag, sondern niemanden zu haben, der ihnen Freund und Vater oder Mutter ist. Unsere Kinder haben oft nie Vater und Mutter gekannt und noch nie die Bindung zu einer Mutter gehabt. Unsere Kinder haben einen Beinamen. Sie heißen in unserer Gesellschaft Wegwerfkinder. Damit sagen die Erwachsenen zu diesen Kindern, du bist wertlos, du hast keine Vergangenheit, du gehörst niemandem und du hast auch keinen Wert und keine Würde, du hast auch keine Zukunft. Schade, dass du rumläufst, und das tut natürlich mehr weh und ist eine tiefere Wunde, als einen Tag nicht zu essen zu haben. Man ist wertlos und man wird auch so eingestuft und behandelt. Ja.
Und nun sagen Sie ja, meine Straßenkinder in La Paz, sie brauchen eine Zukunft. Wie schenken Sie Zukunft bei dieser großen Anzahl auch an Kindern? 30.000, das ist die Menge, wie die Einwohner einer Kleinstadt.
Gut, diese 30.000, das muss ich ehrlich sagen, die sind nicht alle unter dem Dach von Arco Iris. Vielleicht zwischen 5.000 und 6.000 Kinder, für die wir zu sorgen haben und sorgen. Und dann haben wir noch im Gesundheitsbereich viele, viele Kinder, für die wir sorgen. Wir haben ein Krankenhaus, in dem alle Straßenkinder bis 18 Jahre gratis behandelt werden. Und zu diesem Gesundheitsbereich gehören auch 3 Arztpraxen auf Rädern. Die werden jeweils chauffiert von einem Sozialarbeiter. Und dann ist in so einer Arztpraxis auf Rädern jeweils ein Allgemeinmediziner und eine Zahnärztin mit diesen großen Kastenwägen fahren wir in die Außenbezirke, in die Armenviertel unserer Stadt und dort behandeln wir die Kinder im Auto.
Da haben wir jetzt schon mal auch kennengelernt, wie Sie die Kinder medizinisch versorgen. Vielleicht, Frau von Blomberg, komme ich jetzt nochmal auch auf Sie zu. Sie sind Kinderärztin, Sie waren in La Paz mit Ihrem Mann und Ihren damals kleinen Kindern zusammen. Wie haben die Kinder auf Sie gewirkt, die Sie dort behandelt haben? Was hat auch vielleicht Ihr Aufenthalt in La Paz auch in Ihnen für Spuren hinterlassen?
Ich habe zwei unterschiedliche Tätigkeiten in dieser Phase gehabt. Ich war einerseits in dem Krankenhaus, das gerade eine Kinderstation eröffnet hatte und hatte da quasi mit einem bolivianischen Kollegen diese Station betreut. Und bin mit einer Allgemeinmedizinerin in der ersten dieser Ambulanzen auf der Straße unterwegs gewesen und zu den Plätzen gefahren, wo die Straßenkinder sich befinden, wo sie leben, wo sie quasi ein Zuhause haben. Der erste Teil in der Klinik hatte noch eine gewisse Verwandtschaft mit dem, was ich hier aus unseren Kliniken kenne, natürlich in einem anderen Niveau oder mit einer anderen medizinischen Perfektion, das ist klar. Aber das, was mich natürlich am meisten und am nachhaltigsten beeindruckt hat, war wirklich diese Arbeit in dieser Ambulanz, wo man wirklich ganz niederschwellig und ganz nah dran an diesen Kindern ist und in deren Welt irgendwie eindringt, die sehr unserer natürlich total fremd ist. Und diese Art von Lebensumstände, die können wir uns hier einfach nicht vorstellen, dass die da Kinder in größeren familienähnlichen Bandenstrukturen zusammenleben in Planen, aus denen sie eine Art Haus bauen, mit wo bis zu 20 Kinder zusammenleben, unterschiedlicher Altersklassen, die wirklich sehr liebevoll auch füreinander sorgen, teilweise. Also natürlich wird da auch mal untereinander geklaut, aber es wird vor allen Dingen natürlich für die Gruppe geklaut, ob das nun irgendwelches Geld oder Essen oder Kleber ist, also so Schnüffeldinge, die
also Suchtmittel.
Ein Suchtmittel, eine Art Droge, an dem immer geschnüffelt wird, wenn man Hunger hat oder wenn man wach sein will oder wenn man sich beruhigen will. Also das hat viele Funktionen, dieser Gebrauch des Klebers. Und das waren einfach Sachen, die mich sehr, sehr nachhaltig natürlich bewegt haben, weil das sehr anders ist, als wir es erleben. Und natürlich auch unsere Perspektive aufs Leben verändert hat, muss man wirklich sagen. Also sowohl meine als auch die der Kinder, die das auch mittelbar dann auch miterlebt haben.
Ich meine, Sie als Ärztin und Padre José, Sie als Seelsorger und Priester, Sie sind an der körperlichen Gesundheit, Sie, Frau von Blomberg, interessiert aber auch natürlich an der seelischen Gesundheit. Ich kann mir vorstellen, eine der Grunderkrankungen der Kinder oder ist es sich vielleicht wahrscheinlich ein Mangelzustand aufgrund einer Mangelernährung, aber sicherlich haben Sie auch ja auch dann die Not der Kinder gesehen. Ich würde mich fragen, ja, wie kann man dem begegnen, Padre José, wie begegnen Sie dem?
Gut, wir versuchen den Kindern eine gute, integrale Erziehung zu geben, auch eine Bindungsstruktur, dass sie sich an Menschen, an unsere Erzieher binden können.
Geben Sie dem Wort etwas Fleisch, integrale Erziehungsstruktur,
ja,
möchten Sie geben?
Schauen Sie, wir haben in unseren 7 Heimen, das ist das Zuhause unserer Kinder. Da leben sie, da fühlen sie sich wohl, da können sie Wurzel schlagen. Und das ist eigentlich unser Anliegen. Ich arbeite in unserer Arco Iris Stiftung mit 11 Psychologen zusammen, die ganztägig bei uns angestellt sind. Mhm. Weil alle unsere Kinder sind traumatisiert, sind verwundet. Man kann beinahe sagen, kaputt von einer nicht gelebten Kindheit, von dem Mangel an Bindungen, an emotionaler Geborgenheit. Ich kann Ihnen das praktisch sagen, ich schäme mich ein bisschen, aber ich sage es Ihnen mal, wir haben Mädchen in unserem Heim, die pinkeln mit 14 Jahren noch jede Nacht ins Bett. Und daran können Sie sehen, gut, und sowas kann man nicht austreiben, wie soll ich sagen, indem man so ein Mädchen in die Ecke stellt oder einen Tag nicht zu essen gibt oder irgendwie bestraft, sondern da ist so viel verwundet und wirklich verletzt, das kann man nur durch eine professionelle psychologische Begleitung versuchen, irgendwie die Wunde zu verbalisieren, ja, zu verbinden und zu einer Heilung zu bringen. Oft gelingt das und manchmal gelingt das nicht, ja.
Kann denn jedes Kind, Straßenkind, das zu Ihnen kommen möchte, können Sie das aufnehmen? Haben Sie genug Kapazitäten? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass manch ein Straßenkind so traumatisiert, verängstigt oder auch schon in einer gewissen, in seiner Welt lebt, dass es sagt, ach nee, ein Dach über den Kopf möchte ich überhaupt nicht.
Ja, natürlich. Es gibt einmal eine personale Barriere. Es gibt verschiedene Aufnahmekriterien für ein Kind. Zum Beispiel ein Kind, das von Beruf Dieb ist. Also nicht Schuhputzer, sondern Dieb. Ein solches Kind kann man nicht von heute auf morgen in ein Haus, in eine geschlossene Gemeinschaft aufnehmen. Oder wir haben das Kriterium, unsere Kinder müssen Ja sagen zur Schulpflicht, zur staatlichen Schulpflicht. Viele Kinder sagen dann, ich gehe nie in die Schule. Gut, manchmal ist das ein Grund, den hat man schnell geklärt. Oft sagt ein Kind mit 10 oder 11 Jahren, ich war noch nie in der Schule, ich möchte mich nicht zu den 6-Jährigen auf die Schulbank setzen. Aber das ist dann unser Problem. Wir haben ganz viele Leute, die uns helfen, auch pensionierte Lehrerinnen und Lehrer, die mehrere Nachmittage in der Woche zur Verfügung stehen, um diesen Kindern, die noch nie in der Schule waren und die schon ein bestimmtes Alter haben, um die in einer ganz personalen pädagogischen Begleitung auf einen Level zu bringen, sodass sie nachher zu den 9- oder 10-Jährigen in die Klasse können, wenn sie selbst 11 Jahre sind. Gut. So etwas gibt es. Und dann gibt es natürlich eine finanzielle Barriere. Da möchte ich auch ein paar Worte gern zu sagen. Ich lebe ja nur von Spenden. Ich bekomme vom bolivianischen Staat, sprich von einem Ministerium, vom Sozialamt, vom Oberbürgermeister, keinen Pfennig Zuschuss. Und ich muss 152 Gehälter bezahlen. Allein in unserem sozialen Bereich, der Gesundheitsbereich, das Krankenhaus ganz beiseite gelassen für einen Moment mal. Und deshalb komme ich alle 2 Jahre nach Deutschland und ich möchte auch wieder wie vor 2 Jahren an das Herz vieler Deutscher, vieler Bayern klopfen, vieler guter Menschen und sie bitten, ob sie unseren Kindern nicht ein ganz klein wenig helfen können, vielleicht durch eine Spende. Ich bin wirklich darauf angewiesen, ja.
Alle 2 Jahre besuchen Sie Ihre Heimat Deutschland. Jetzt haben wir schon einiges gehört, auch über La Paz, über Bolivien. Sie leben dort auf circa 4000 Meter Höhe in La Paz. Es sind ungefähr 7.000, 8.000 Straßenkinder, die Ihre Einrichtungen besuchen. Sie sagen, es gibt Kinder, die sind von Beruf Dieb, ihr Broterwerb, die Prostitution. Andere sind Straßenputzer. Nun kann man sich fragen, Padre José, wie binden Sie denn die Kinder an sich, dass sie sagen, ja, ich möchte ein anderes Leben. Ich möchte einmal so wie der Verkäufer um die Ecke, der einen Imbissstand hat, so etwas möchte ich machen oder ich möchte eine Näherei betreiben oder was immer dort anerkannte Berufe sind, einen Handwerksberuf erlernen.
Schön, wir geben unseren Kindern natürlich viele, viele Möglichkeiten dazu. Einmal tue ich das als Priester, ich begleite unendlich viele Kinder in ihren Problemen, die kommen zu mir. Ich bin jeden Tag in einem unserer 7 Heime zu Gast und bin für die Kinder da. Aber wir haben natürlich auch viele Projekte, zum Beispiel wir geben 950 Kindern jeden Tag zu essen. Wir haben eine Lehrlingsausbildung in ganz vielen verschiedenen Sparten. Wir haben eine Sparkasse für unsere Kinder, weil unsere Polizisten unseren Kindern nachts die paar Groschen abnehmen, die sie tagsüber durch ihre Arbeit verdient haben. Wir haben eine Alphabetisation, zum Beispiel eine Schule auf Rädern, mit denen wir im Augenblick 720 Kinder oder Jugendliche alphabetisieren. Das heißt, diese Schule auf Rädern fährt jeden Tag dorthin, wo die Kinder und Jugendlichen in Gruppen leben. In den Eukalyptuswald, in den Stadtpark, auf den Friedhof, unter die Brücke. Und dort geben wir unseren Kindern ein gutes Frühstück und versuchen, ihnen Lesen, Rechnen und Schreiben beizubringen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Projekt. Sie müssen sich das so vorstellen, dass jeder junge Mensch, der nicht lesen und schreiben und rechnen kann, also Analphabet ist und so ins Leben tritt, der ist schon wieder der Sklave von morgen. Weil so ein junger Mensch nie in einen Arbeitsprozess, in einen Beruf hineinkommt. Und für den ist natürlich dann das Risiko, auf der Straße zu leben und kriminell zu werden, viel, viel größer als für einen jungen Menschen, der alphabetisiert wurde.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Programm von Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Wir richten heute unseren Blick nach La Paz, der Regierungshauptstadt von Bolivien. Mein Gast ist Padre José, Pfarrer Josef Neuenhofer. Er lebt seit fast 20 Jahren in Bolivien. Die Stadt ist gebeutelt von zahlreichen Arbeitssuchenden, die ihre ländliche Umgebung verlassen haben, um in der großen Stadt einen Job zu finden. Die wirtschaftliche Lage ist für viele Menschen ausgesprochen schwierig in La Paz. Wir können uns vorstellen, dass gerade die Ärmsten der Armen, nämlich die Kinder, gerade in solch einer angespannten Situation gerne hinten runterfallen, wie man das so schön umgangssprachlich ausdrückt. Etwa 30.000 Straßenkinder leben in La Paz. La Paz hat 1,8 Millionen Einwohner. Bolivien ist fast dreimal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Bolivien hat 9 Millionen Einwohner. Baden-Württemberg zum Vergleich hat etwa 11 Millionen, damit wir uns die Relationen einmal etwas vorstellen können. Pfarrer Neuenhofer, wie ist denn die Unterstützung aus den Familien, aus denen die Kinder kommen? Sind die Familien bekannt? Gibt es einen Familienverbund? Und wie offen ist auch das Herz der Stadteinwohner, der Bolivianer?
Bekomme von Bolivien keinerlei Hilfe. Ich habe ein paar private Freunde. Ich habe auch einen Geschäftsmann, der unterstützt mich privat, aber von dem Staat, von der Stadt, von einem Ministerium bekomme ich null Unterstützung. Ich bin darauf angewiesen, dass ich alle zwei Jahre nach Deutschland komme. Ich habe jetzt eine Tournee mit 119 Veranstaltungen. Ich bin jeden Tag auf mehreren Bühnen, um es so einmal zu sagen, und singe das Lied von Arco Iris. Ich bin kein Sänger oder keine Sängerin, aber Sie wissen, wie ich das meine. Das heißt, ich klopfe viele gute Herzen in Deutschland an und bitte, uns ein wenig zu helfen in dieser wichtigen Arbeit. Kindern gehört die Zukunft, das wissen wir. Und diese Kinder verdienen wirklich eine Zukunft. Und das kann man ja auch religiös sagen. Wir wissen ja, wenn wir das Neue Testament aufschlagen, dass Jesus ein Freund der Kinder war, der Kinder in seine Arme genommen, der sie geliebkost, der sie gesegnet hat und vor allen Dingen, der zu den Erwachsenen damals schon gesagt hat, ich versichere euch, wer auch nur ein Kind in meinem Namen aufnimmt und dem hilft, der nimmt mich auf und der hilft mir. Für mich sind Straßenkinder nicht einfach Kinder, sondern auch Erinnerungszeichen an diesen Jesus, der ja als Kind zu uns gekommen ist. Wir feiern es jetzt bald wieder an Weihnachten, als Kind, um unser menschliches Schicksal zum Guten zu wenden. In all diesen Kindern schaut mich Jesus an oder schaut uns Jesus an und bitten uns auch ein wenig um Mitleid, um Hilfe, um Unterstützung für die Ärmsten der Armen.
Jetzt haben wir schon so oft den Begriff Arco Iris in den Mund genommen. Was heißt denn das?
Das heißt übersetzt Regenbogen. Unter diesem Gütezeichen, möchte ich jetzt mal sagen, habe ich drüben meine Stiftung gegründet. Das ist ein biblischer Ausdruck, ein biblisches Bild. Der Regenbogen verbindet Gott und die Menschen, den Himmel und die Erde. Es ist ein sehr vielfarbiges Bild. Der Regenbogen hat ja 7 Farben und ist deshalb für unsere Kinder auch ein sehr beliebtes Zeichen, unter dem sie sich wohlfühlen. Wir machen ganz viel unter dem Zeichen des Regenbogens. Unsere Kinder haben Lieder vom Regenbogen selbst gemacht oder auch selbst vertont. Und das ist einfach unser Markenzeichen.
Wenden Sie sich denn auch mit Ihrer Arbeit an werdende Mütter, an junge Erwachsene oder sind rein Straßenkinder in Ihrem
Schön,
Blick?
Dass Sie das fragen. Nein, wir haben ein Haus, das heißt Refugio, auf Deutsch Zuflucht. Das ist zum Beispiel für junge Mütter gedacht, die nirgendwo eine Bleibe, ein Zuhause finden. Diese Mütter können dort mit ihren Kindern unterkommen. Als ich jetzt von Bolivien wegging, waren die jüngsten beiden Mütter in diesem Haus 12 Jahre mit ihren Babys.
Unfassbar.
Und wir haben noch ein Familienprojekt. Sie müssen sich das so vorstellen, Frau Böhler, wir leben in einer Macho-Kultur. Der Mann hat alles zu sagen.
In Bolivien.
Ja, und die Frau hat nichts zu sagen. Die Frau ist ein Objekt, oft sogar eine Sklavin, auch im sexuellen Bereich. Die Frau gebiert jedes Jahr ein Kind. So ist das. Und wir haben ganz, ganz viele Mütter mit 10, 12, 14 Kindern. Und irgendwann verlässt sie der Mann wieder. Und dann sitzt die Frau da mit ihren vielen Kindern. Oft kommt dann ein neuer Liebhaber zu der Frau und sagt, ich mag dich, ich liebe dich. Aber guck, dass du das Gepäck sind immer die Kinder. Guck, dass du das Gepäck loswirst, denn das Gepäck ist einmal nicht von mir und ich bin auch finanziell nicht so gestillt, dass ich so viele Münder stopfen kann mit Essen. Und dann werden Kinder so drangsaliert und auch gezüchtigt und körperlich misshandelt, dass ein Kind oft sagt, ich gehe auf die Straße, ich halte es daheim nicht mehr aus. Mein Vater, der ja gar nicht mein Vater ist, aber dieser neue Liebhaber meiner Mutter, dieser Stiefvater drangsaliert mich so sehr. Wir haben Kinder, die ziehen ihren Pullover hoch, die haben einen Körper wie Jesus am Karfreitag. Mit Striemen, mit Eiterbeulen, mit Blutergüssen. Von diesem Stiefvater zugefügt, bis das dann ein Kind sagt, ich weiß nicht, was ein Straßenkind ist, aber ich möchte ein Straßenkind sein. Und die kommen dann zu uns und fliehen von daheim, weil es da für sie nicht mehr zum Aushalten ist. Und diese Kinder kommen zu uns. Ja.
Da schreit regelrecht danach, dass man sagt, man muss vielleicht schon vorher ansetzen, schon bei Erwachsenen oder jungen Erwachsenen, dass Kinder erst überhaupt nicht in diese Situation kommt. Es scheint ein gesellschaftliches Problem zu sein. Wie geht denn die Regierung, wie geht denn auch die Kirche damit um? Und sagen Sie vielleicht auch noch etwas zur Struktur der Gläubigen in Bolivien?
Ja gut, die Struktur der Gläubigen, unser Volk ist von der spanischen Eroberung her ein katholisches Volk. Bolivien ist bis zum heutigen Tag 84% katholisch, wobei dieser katholische Glaube sich nicht so äußert wie in Deutschland etwa. Wir haben also nicht den Unterricht wie in Deutschland, die Katechese, die Erstkommunionunterricht, den Erstkommunionunterricht oder die Vorbereitung auf diese Sakramente. Es gibt bei uns in der Volksfrömmigkeit 2 Pfeiler, die unseren Glauben ganz stark stützen. Einmal den Totenkult und dann den Marienkult. Beides gehört für uns ganz stark zur Volksfrömmigkeit. Wenn unsere Bolivianer sterben, dann kommt richtig die Volksseele, die religiöse Seele unseres Volkes zum Tragen, zum Ausdruck. Der Tote wird gefeiert. Es gibt bei uns keine Leichenhalle, sondern Der Verstorbene kommt mit seinem Sarg in die Hütte und wenn die Hütte entsprechend klein ist, wird dieser Totenkult vor der Hütte, also im Freien, zelebriert. Das ist ganz, ganz arg schön. Mit vielen, vielen Symbolen. Wenn es ein Kind ist, oft sterben natürlich in unserem Land Kinder, dann wird um diesen Sarg des Kindes getanzt. Das ist ein Freudenfest. Die Leute haben in ihrem Empfinden und bringen das auch zum Ausdruck, dieses Kind gehört dem Herrgott und es ist im Himmel. Und dann wird diesem Kind noch ein Schoppen mit der Muttermilch in den Arm getan, weil die Leute sagen, wir wissen nicht, wie lange dein Weg zu Gott dauert. Du sollst unterwegs nicht hungern. Du sollst etwas zu essen haben, zu trinken. Und dann werden auf das Totenhemd, das ist kein Hemd, sondern das ist normalerweise ein weißes Papier, was dann auf dieses Kind gelegt wird, auf diesen toten Körper des Kindes. Da werden ganz viele Zettel dran geklebt oder mit Stecknadeln da reingetan in dieses Papier mit vielen Fürbitten um eine gute Ernte, damit der Opa gesund wird, damit das Kind bessere Noten hat. Weil die Leute sagen, es gibt keinen Briefträger, der unsere Post zum Himmel, zum Herrgott schneller befördern kann als ein verstorbenes Kind. Wir geben diesem Kind diese Himmelspost, sagen wir mal so, mit. Mhm. Das sind jetzt meine Worte, aber Sie wissen, was ich damit sagen will. Damit drückt sich der Volksglaube ganz schön und in vielen Symbolen aus. Und der Marienkult ist bei uns ähnlich. Unser Volk ist durch und durch marianisch. Die Spanier haben einen sehr strengen Gott verkündet, einen Polizistengott, der alles aufschreibt für die Endabrechnung, einer, der straft, einem, der nicht, dem nichts da durchgeht. Und diesen strengen Gott haben unsere Leute praktisch nicht ausgehalten. Die sind dann zu der Frau gegangen, zu der Mutter, die unter dem Kreuz gestanden hat, die ein Flüchtlingsschicksal hat, die ihr Kind schon in Bethlehem im Abseits geboren hat, in einem Stall, in einer Krippe. Und so ist dieser Marienkult auch geschichtlich geworden. Mein Erzbischof sagt das immer sehr schön, der sagt, unser Volk geht nicht zum Chef, der Chef ist der Jesus, die gehen alle zur Sekretärin. Und die Sekretärin ist die Mutter Gottes. Richtig. Und jetzt, ich habe da theologisch keine Probleme, im Himmel gibt es sicher keine Eifersüchteleien oder keine Rivalitäten zwischen Mutter und Kind und man kann sicher sagen, dass die Verehrung, die der Mutter zukommt, auch zu ihrem Sohn kommt. Das ist für mich kein Problem. Aber wenn Sie nach diesem Volksglauben fragen, diese Volksfrömmigkeit ist etwas Wunderschönes in unserem Land Bolivien. Ja.
Wenn man das so hört, dann öffnet sich ja schon das Herz für die Menschen in Bolivien, in La Paz. Und trotzdem taucht die Frage jetzt auch in mir auf, vielleicht geht es auch dem einen oder anderen Hörer so, fällt es in einer Familie auf, wenn ein Kind zum Straßenkind geworden ist? Gibt es auch Familien, denen sie quasi auch ihr Kind von der Straße wieder zurückbringen und das auch gerne aufgenommen wird? Oder ist das jetzt deutsches Wunschdenken?
Nein, wir haben eine ganz große Neigung und Intensität dahin, die Kinder zu ihrer Mutter zu bringen. Oft sagen unsere Kinder, die vor dem Stiefvater geflohen sind, ich möchte gerne meine Mutter wiedersehen. Die Mutter war gut, die hat einen Platz im Herzen des Kindes. Wir gehen dann oft mit unseren Sozialarbeitern oder Sozialarbeiterinnen, die begleiten das Kind und besuchen die Mutter. Und oft ist es auch so, dass das Kind dann zu der Mutter heimfindet. Wir haben auch ein ganz großes Familienprojekt. Wir haben 129 Familien, als ich jetzt von Bolivien ging, denen wir eine monatliche Unterstützung von 25 Euro geben. Mal erst für ein Jahr, damit sie sich nicht wie eine Rente an diese Hilfe gewöhnen. Aber oft müssen wir das auf ein zweites, auf ein drittes Jahr verlängern. Normalerweise sind das alleinstehende Mütter mit vielen, vielen Kindern. Der einen Mutter können wir diese 25 Euro in bar geben, weil wir sie kennen, weil wir jede dieser Familien zweimal mindestens im Monat besuchen. Und einer zweiten Mutter, da sehen wir vielleicht unter dem Bett ein paar Whiskyflaschen stehen. Entschuldigen Sie, wenn ich das so salopp sage. Und dann vermuten wir oder wissen wir, dass diese Frau dem Alkohol sehr nahe steht. Dieser Mutter geben wir das dann in Lebensmittel, in Babynahrung, in Wäsche für die Kinder, in Schulartikeln. Man kann ja jemandem helfen, ohne einem Bargeld zu geben. Gut, wir haben ein großes Familienprogramm. Wir haben auch ein Mädchenheim mit 120 Mädchen. Weit über die Hälfte dieser Mädchen haben ihre Mutter im Gefängnis. Und jetzt ist es natürlich unser Anliegen, sobald die Mutter aus dem Gefängnis kommt, das Mädchen wieder zu der Mutter zu führen, weil die ja keine bessere Erzieherin haben kann als die leibliche Mutter. Da tun wir also ganz viel.
Welche Zukunftsaussichten haben denn die Straßenkinder, die Sie auch von der Straße geholt haben? Wie sieht es aus in Bolivien mit der Anzahl der Arbeitsplätze, der Arbeitslosigkeit?
Schön, dass Sie das fragen. Es ist unser Anliegen, den Kindern nicht nur das tägliche Brot zu geben. Das tun wir ja mit 950 jeden Tag, sondern denen auch eine berufliche Perspektive zu eröffnen. Wir haben eine Berufsausbildung innerhalb von Arcoiris, innerhalb von unserer Stiftung Regenbogen, in ganz vielen und verschiedenen Berufen, wo also unsere Kinder etwas lernen können. Wir haben auch ein Arcoiris Café mitten in unserer Stadt, wo alle 14 Bediensteten nur ehemalige Kinder von uns sind. Und wir haben eine ganze Reihe Firmen oder Betriebe, denen wir jedes Jahr ein oder zwei oder drei Lehrlinge schicken können, die dann in diesen Betrieben, die nicht zu unserer Stiftung gehören, eine richtige Lehre machen können. Zum Beispiel, wir haben eine Druckerei. Der Chef ist ein Freund von mir, der nimmt jedes Jahr zwei unserer Jugendlichen als Drucker. Und diese bekommen eine richtige Lehre als Drucker und bekommen später dann auch einen Job. Wer ausgebildet worden ist bei uns, dem kann man auch sicher helfen, dass der diesen Beruf praktizieren kann und Geld verdienen kann.
Und wird eigentlich die Stiftung Arcoiris mit all ihren Einrichtungen, das sind 12 bis 15 Einrichtungen, die Sie unterhalten, wahrgenommen als eine christliche Einrichtung?
Ja, doch, die wissen, dass ich der Chef davon bin. Die wissen, dass unser Erzbischof mit zu unserem Direktorium gehört. Und wir machen ja auch im religiösen Bereich einiges mit unseren Kindern. Das ist ja nicht nur so, dass wir denen das tägliche Brot geben, sondern wir geben denen auch die Nahrung für das Herz und für die Seele. Wir machen zum Beispiel jedes Jahr eine zweitägige Wallfahrt zur Mutter Gottes nach Copacabana, das ist der nationale Wallfahrtsort der Bolivianer, am Titicacasee gelegen, auf beinahe 4000 Meter. Da wallfahren jedes Jahr an einem Samstag und einem Sonntag mehr als 2000 Kinder mit uns. Wir waren dies Jahr mit 42 Bussen unterwegs.
Oje, das muss ja schon logistisch gehandelt werden.
Richtig, und wir haben 11.000 Getränke eingekauft, also kleine Limonadeflaschen für jedes Kind. Mehr als 2000 waren dabei, 5 in diesen beiden Tagen. Wie gesagt, wir haben 11.000, das ist wie wenn man in den Krieg zieht, so ungefähr müssen Sie sich das vorstellen.
Und gingen denn auch da schon auch Berufungen hervor, weil es gibt ja schon auch einen Mangel an Priestern in Bolivien?
Ja, mal so gesagt, es gingen ein paar Berufe hervor und eins, das ist so mein Vorzeigesubjekt. Wir haben ein Straßenkind, das Diakon ist und das hoffentlich vor Ostern, wenn das alles so normal jetzt geht, zum Priester geweiht wird. Der Kerl heißt Francisco oder Franz und das ist so ein bisschen mein Vorzeigekerl, auf den ich ganz stolz bin.
Und wenn Sie von Kerl sprechen, ist das sicherlich keine abwertende Bemerkung, sondern
nein, das ist ein Ehrentitel. Ich möchte sagen, dieser Kerl ist auf der Straße groß geworden und der hat nie Eltern gehabt und hat zum Priesterberuf Ja gesagt und ist in unser Seminar eingetreten Und das ist, wie soll ich sagen, mein Lieblingskind, das können Sie verstehen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn dieser Kerl, um es nochmal so zu sagen, aber das ist ein Ehrentitel, so müssen Sie das hören und auffassen, wenn der zum Priestertum kommt. Und er steht praktisch vor der Tür. Wie gesagt, er ist schon geweihter Diakon. Mhm. Und Sie wissen sicher, wenn einer Diakon ist, dann hat der Bischof oder die Kirche schon Ja zu diesem Mann definitiv gesagt, ja.
Das ist da sicherlich eine Freude, die wir jetzt auch von Ihnen erfahren. Und das sehe ich auch an Ihrem Gesicht zum wiederholten Mal. Das ist schade, dass wir kein Fernsehen machen. Dann könnten Sie jetzt das Strahlen sehen. Aber Pater José, es gibt bestimmt auch Sorgenkinder. Sicherlich möchten Sie gerne viel, viel mehr Kindern helfen, als Sie könnten.
Ja, es gibt Sorgen und es gibt, das muss ich ehrlicherweise sagen, auch ganz viel Misserfolg. Also nicht alle Kinder die durch Arco Iris gehen, werden später tüchtige Leute in ihrem Leben.
Wie geht man damit um? Wie redet man denn dann mit seinem Gott auch?
Ja, oft sehr deutlich und oft auch ein bisschen laut rede ich mit dem. Sie müssen sich das so vorstellen, oder ich sage das Ihnen am besten an einem Beispiel. Ich gehe alle 14 Tage in unser Männergefängnis. San Pedro heißt das, heiliger Petrus. Und wenn das große Eisentor aufgeht, dann sind dahinter die Gefangenen und immer 3, 4, 5, 6, die sehen mich kommen und schreien mir zu und sagen, Padre José, viva Arco Iris, es lebe Arco Iris. Und dann kommt das, was so demütigend und ernüchternd für mich ist, die sagen dann, ich bin von Arco Iris, sagen die. Kennst du mich nicht mehr? Und dann sagen manche, weißt du, vor 14, 15 Jahren habe ich die schönsten 2 oder 3 Monate meines Lebens bei dir in dem und dem Haus verbracht. Und dann merke ich an diesem Beispiel, in diesem Augenblick, dass Arco Iris kein Glück gehabt oder kein Erfolg gehabt hat mit diesem Kind. Denn Sie müssen das so sehen, das Fundament, auf dem wir aufbauen, ohne menschliche Bindungen aufgewachsen zu sein, dieses Fundament ist so brüchig, dass es uns oft auch Misserfolg beschert und nicht nur Erfolg. Und das muss ich einfach nüchtern und als Realist sagen, wir haben beides. Ich freue mich über jeden Menschen, dem wir die Hand reichen können, dem ich Vater und Bruder und Priester und Freund sein kann. Aber es gibt auch das Gegenteil. Und ich kann nicht sagen, dass wir nur Erfolg haben. Wir haben beides, sagen wir mal so.
Wir kommen jetzt schon langsam an das Ende unserer Sendung. Meine Straßenkinder in La Paz, sie brauchen eine Zukunft, das sagen Sie, Padre José. Sie geben den Kindern eine Zukunft dadurch, dass sie die Stiftung Arco Iris gegründet haben mit all ihren Einrichtungen. Aber es braucht auch laufend Menschen, die ja auch ihre Arbeit unterstützen, die Ja dazu sagen. Isabel von Blomberg haben Sie heute mit in die Sendung gebracht. Frau von Blomberg, Sie waren mit Ihrer Familie vor 7 Jahren für ein halbes Jahr in La Paz. Sie haben dort mitgelebt mit Ihrer Familie. Sie haben dort im Krankenhaus mitgewirkt und Sie sind mit auf die Straße gegangen und Sie führen das Werk von Padre José ein Stück weit hier in Deutschland weiter. Und Sie haben den Verein Kinderhilfe La Paz hier gegründet. Was wünschen Sie sich für die Kinderhilfe La Paz, also Ihrem Verein hier in Deutschland? Was wünschen Sie sich für die Stiftung Arco Iris, die Padre José gegründet hat?
Wir haben diese Kinderhilfe La Paz gegründet, als wir hier wieder zurück waren und einfach gesagt haben, wie erhalten wir diese tolle Erfahrung und diese wunderbare Arbeit, die der Padre José in La Paz leistet. Wie können wir das weiter unterstützen? Wie halten wir für uns das Ganze lebendig? Und haben eben diesen Förderverein gegründet. Das ist einer von 3 Fördervereinen in Deutschland, die den Padre unterstützen. Wir leben natürlich davon, dass wir durch Aktivitäten, die wir machen, Konzerte, Lesungen, Ähnliches, dass wir Gelder einsammeln, um sie dann nach La Paz zu überweisen. Wir haben den Schwerpunkt, und da haben wir uns die drei Vereine so etwas aufgeteilt, wir haben den Schwerpunkt im gesundheitlichen Bereich, was daran liegt, dass wir diesen medizinischen Aspekt natürlich im Wesentlichen auch sehr wichtig finden und betreuen da eben vor allen Dingen Kinder, die halt sehr schwer erkranken, und betreuen eine dieser Ambulanzen oder nach Rücksprache mit dem Padre, wenn es halt irgendwelche anderen Notwendigkeiten gibt. Das, was uns daran einfach immer fasziniert, ist, dass der Padre mit dieser Arbeit einzelnen Kindern Chancen gibt, die sie sonst nie hätten. Und das in allen Altersstufen und in jeder Lebensphase, die diese Kinder oder Jugendlichen durchleben. Und ich denke, das ist eine Arbeit, die einfach weitergehen muss. Und Sie haben vorhin gesagt, der Padre ist im fortgeschrittenen Alter. Diese Spendentourneen, die er macht, wird er nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag tun können. Und es braucht Leute, die dieses Werk, was er in Bolivien aufgebaut hat, die das unterstützen und weiterleben lassen, wenn er das in der Form, in der er das heute tut, nicht mehr unterhalten kann.
Und die Einrichtungen haben sich ja auch in La Paz schon etabliert, wie gerade auch das Hospital Arco Iris Regenbogen heißt das.
Diese ganzen unterschiedlichen Häuser und sowohl der soziale Bereich als auch der medizinische Bereich sind personell so aufgestellt, dass das gut funktioniert. Von der ganzen Struktur, von dem Know-how, von der Akzeptanz im Land, aber natürlich eben angewiesen auf die Mittel von außen. Mhm. Und das ist das, was natürlich einfach schwierig ist. Und es gibt eine deutsche Stiftung. Und ich denke, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass wir auf unserer Seite das tun können, um dieses Werk weiter am Leben zu erhalten.
Padre José, wir sind 3-4 Tage nach Weihnachten. Wir stehen kurz vor Silvester. Was sind Ihre Wünsche für das Jahr 2011?
Ich wünsche mir zwei Dinge. Erstens mal, dass unsere Kinder ein gutes Jahr haben, unter Gottes Segen stehen, auch die Hilfe für das tägliche Brot, für die Schulausbildung, für die Berufsausbildung, dass man ihnen gesundheitlich helfen kann, wenn sie krank sind. Das ist finanziell längst nicht immer gesichert. Und für Deutschland wünsche ich mir ein paar gute Herzen. Ich möchte es nochmal sagen, ich habe ein Hilfswerk, das steuerrechtlich anerkannt ist. Man bekommt eine Spendenbescheinigung und unser Hilfswerk arbeitet ohne jede Verwaltungskosten. Das heißt, wer eine Mark, nicht eine Mark, einen Euro für die Kinder spendet, dieser Euro kommt direkt ohne Abzüge zu unseren Kindern. Ja. Und ich wünsche mir ein paar gute Herzen auch über Radio Horeb, die uns helfen, ja.
Und wenn Sie die Arbeit unterstützen möchten, alle Informationen, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen Sie wie immer beim Radio Horeb Hörerservice. Sie erreichen den Hörerservice zu den üblichen Bürozeiten unter der Rufnummer 08323 9675 110. Sie können aber auch ins Internet gehen, auf unserer Homepage horeb.org bekommen Sie alle Informationen über Arco Iris oder die Kinderhilfe La Paz mit den Ansprechpersonen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Padre José, dass Sie hier unser Studiogast waren. Ich möchte Sie jetzt zum Abschluss auch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ja. Guter Gott, die Bibel nennt dich den Liebhaber des Lebens und den Freund der Menschen. Du hast uns in Jesus gezeigt, dass Kinder bei dir keine Wegwerfkinder sind, sondern Lieblingskinder. Wir bitten dich, segne alle Kinder, besonders diejenigen, die kein menschliches Zuhause haben, die auf der Straße, die von der Straße leben, in Armut und in Elend und ohne Liebe. Segne uns Erwachsene, und schenk uns ein Herz für diese Kinder, so wie Jesus es gehabt hat. So segne alle Kinder auf dieser Erde und uns Erwachsene hier in Bayern in seiner Güte der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die sagen, diese CD, das möchte ich weitergeben, diese Sendung. Es gibt einen Mitschnitt beim Radio Horeb CD-Dienst. Den können Sie anfordern unter der Rufnummer 08323 9675 120. 0. Oder Sie laden die Sendung einfach herunter aus dem Internet horeb.org. Padre José, vielen Dank, dass Sie hier bei uns in München vorbeigeschaut haben.
Ich danke auch, dass ich kommen durfte.
Bis zum nächsten Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, morgen um 10 Uhr erwartet Sie auch eine Lebenshilfesendung. Auch da geht es um Kinder, nämlich um die Aktion Dreikönigssingen 2011. Kinder singen für Kinder mit Behinderungen. Zu Gast wird sein der Leiter der Aktion Dreikönigssingen, Sebastian Ulrich. Mein Name ist Sabine Böhler. Mir bleibt, mich für heute von Ihnen zu verabschieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Zuhören, aber auch für Ihr Mitfühlen. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.